Deutschlandfunk Interview.
Wir wollen jetzt weiter nachfragen, was können die Ärzte beitragen, was wollen sie beitragen und was müsste vielleicht geändert werden. Darüber möchte ich reden mit dem Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein und für die CDU im Bundestag, Rudolf Henke, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Henke.
Guten Morgen, Herr Zuhaide.
Herr Henke, wenn heute 35.000 Hausarztpraxen anfangen können mit dem Impfen, ist das sicherlich die eine Nachricht. Die andere ist, pro Praxis haben wir dann vielleicht 20 Impfdosen. Was überwiegt bei Ihnen, die Freude auf der einen Seite oder sagen Sie viel zu wenig?
Naja, erstmal die Freude, nicht? Weil das bedeutet ja, dass es einfacher wird, Menschen zu erreichen, die man im Augenblick eigentlich nur per Hausbesuch erreichen kann. Und ich habe auch Hausärzte gehört, die gesagt haben, naja, mal mit weniger Menge zu starten ist auch ganz gut, weil wir damit die Prozesse einüben. Und wenn es dann zunehmend aufwächst, dann sind wir sicher, wie es geht.
Auf der anderen Seite sind eben nur im Moment die Hausärzte. Sie vertreten ja alle Ärzte als Ärztekammerpräsident in Nordrhein. Wie viele Anrufe haben Sie in diesen Tagen von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir würden da auch gerne mitmachen, denn nur die Hausärzte, das ist ungefähr ja die Hälfte der Arztpraxen, oder?
Ja, also es ist ja vorgesehen, dass Facharztpraxen nachziehen. Das sind Kollegen im kassenärztlichen Dienst, die auch an unserer Versorgung im Alltag ständig beteiligt sind. Wir haben aber auch so ein paar tausend Privatärzte in Deutschland, die keine Kassenpraxis mehr betreiben. Und die sind natürlich sehr enttäuscht, weil sie, wie die Betriebsärzte, jetzt auch in der ersten Perspektive draußen bleiben sollen. Die können gar keinen Impfstoff bestellen. Und da gibt es jetzt manche, wo das vielleicht auch richtig ist, weil, weiß ich nicht, die machen nur ästhetische Chirurgie oder so und kümmern sich nur um die Verschönerung der äußeren Gestalt. Aber es gibt auch welche, die wirklich ihre Patienten, einen kleinen Kreis von Patienten, rein als Privatärzte betreuen. Und die sagen, ja, wir möchten auch gerne impfen. Das kann ich gut verstehen. Und es war ursprünglich anders geplant. Deswegen ist das für die jetzt eine Enttäuschung.
Wie groß ist denn das Vertrauen? Ich meine, ich weiß ja jetzt wenig Frage, aber viele sagen, die Priorisierung, die wir eigentlich über die Ethikkommission und über viele andere Dinge festgelegt haben, die wird jetzt aufgehoben. Ihr Argument wird wahrscheinlich sein, Sie haben da großes Vertrauen. Warum haben Sie das in die Ärzte, dass das jetzt sozusagen nach Regeln der ärztlichen Kunst geht und nicht nach dem, der vielleicht am meisten bezahlen kann oder ein, ich nenne es jetzt mal hart, so guter Kunde bei dem Arzt ist?
Naja, das zahlt sich ja auf die Sicht nicht aus, weil das kommt ja raus und dann wird es Ärger geben. Ich kriege jedenfalls auch Beschwerden, dass die Ärzte sagen, oh Gott, jetzt geht das schon wieder mit so einer Meldebürokratie los und wir müssen alles ganz genau aufschreiben. Ich habe auch Post von einem Kollegen, der sagt, oh Gott, ob meine Rechtsschutzversicherung jetzt ausreicht. Möglicherweise werde ich verklagt, aber diese Möglichkeit gibt es immer. Also der Punkt ist, glaube ich, der, die Ärzte kennen, das Argument ist richtig, ihre Patienten besser als jemand sonst. Und wer jetzt am dringlichsten dran ist, können sie natürlich auch in ihrem Patientenkollektiv, in ihrer Kohorte, in ihrem Patientenstamm am besten beurteilen. Und das führt allerdings dazu, dass man dann sagen muss, das wird jetzt eine differenzierte Priorisierung an den 35.000 Praxen. Es wird nicht erst abgewartet, bis der 4.743. dann dran war, bis der 4.735. geimpft werden kann. Aber wir müssen auch ein Stück flexibler werden. Und in den Impfzentren wird es schon ziemlich stark geregelt weitergehen.
Wo wir gerade die Impfzentren haben, halten Sie es denn für sinnvoll, dass die Impfzentren überhaupt dranbleiben? Oder müsste man nicht jetzt sagen, okay, sobald wir mehr Impfstoffe kriegen, dann muss es auch raus in die Fläche gehen, weil nur so wird es schnell gehen. Nur mit den Impfzentren werden wir es nicht schaffen, oder?
Also auch wenn wir viel Impfstoff haben und gewissermaßen im Überfluss hätten, das sehe ich ja auch noch nicht, brauchen wir die Impfzentren, weil wir dann alle Kapazitäten brauchen. Wir brauchen dann auch die Kollegen aus den betriebsärztlichen Diensten. Und deswegen würde ich da gar nichts ändern, sondern ich würde die Impfzentren im Augenblick noch eine Weile aufrechterhalten. Ja, unbedingt.
Kommen wir zu dem Thema AstraZeneca. Ich meine, jenseits der Details, als erstes mal die Frage, die Kommunikation an die Menschen, dass das in den zurückliegenden Wochen und Monaten zumindest den Eindruck bei vielen hinterlässt, da läuft irgendwas schief. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also wer sich jetzt nicht dauernd jeden Tag mit all dem tief befasst und nach den Gründen schürft, der hat es schon jetzt schwer gemacht bekommen. Ja, das stimmt, das ist wahr.
Ja, da geht doch Vertrauen verloren, oder?
Ja, ich gucke mir jetzt andererseits an, diese Sonderaktion, 400.000 zusätzliche Termine in Nordrhein-Westfalen, die jetzt über das Osterwochenende gelaufen ist. Und da habe ich den Eindruck, an Interessenten hat das weiß Gott nicht gemangelt.
Gut, aber trotzdem bleibt ja der Eindruck, wie schwierig das ist. Ich will nur mal ein Detail rausnehmen. Da sind 2,8 Millionen Menschen erst geimpft mit AstraZeneca. Und die große Frage ist, die Zweitimpfung, sagte man bisher, soll dann der gleiche Impfstoff sein. Und jetzt sagt Herr Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission, ich habe das zweimal nachgelesen, weil ich es nicht glauben konnte, naja, bei der Zweitimpfung können wir jetzt auch auf einen anderen Impfstoff gehen, also von Vektor auf mRNA. Und dann wird er gefragt, woher nehmen Sie denn die Sicherheit, dass das geht? Da sagt er, ja, das ist an Tieren getestet. Also wenn ich sowas lese, ich bin kein Arzt, Sie sind es, ehrlich gesagt, da stottere ich jetzt.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das überzeugendste Argument ist. Wir Ärzte sagen ja oft auch, Tierversuche, Vorsicht, das muss bei Menschen gar nicht alles gleich sein. Aber die Frage ist auch für mich wissenschaftlich noch gar nicht geklärt, ob diese vermaledeiten Sinusvenenthrombosen, die jetzt AstraZeneca mindestens bei den jungen Frauen so in Misskredit gebracht haben, ob die denn wirklich bei der Zweitimpfung wieder dasselbe Risiko haben. Denn wir kennen ja Hinweise auf den Wirkmechanismus, wo man sagt, das ist eine Autoimmunreaktion gegen die eigenen körpereigenen Blutplättchen, gegen die Thrombozyten. Wir kennen das auch von anderen Wirkstoffen, also zum Beispiel vom Heparin. Da gibt es so eine heparininduzierte Thrombozytenarmut. Und wenn die ja beim ersten Mal nicht auftritt, dann müsste es ja einen besonderen Grund geben, warum sie beim zweiten Mal auftritt. Weil die kommt ja nicht zufällig, sondern die kommt ja, weil sich in dem Menschen eine Verbindung des Impfstoffs mit diesem Reaktionsmuster ergibt. Also ich hätte ehrlich gesagt auch nichts dagegen gehabt, noch ein bisschen mit der nächsten Empfehlung der STIKO an dieser Stelle zu warten und erstmal zu gucken, was passiert denn im Mai, denn vorher brauchen wir die zweite Impfung nicht.
Ja, aber genau da sind wir ja beim Punkt, dass da Entscheidungen getroffen werden, aber die Basis offensichtlich nicht stark ist. Also ich will jetzt hier keinem Impfgegner in die Karten spielen, aber das ist ja die Conclusio daraus. Was wir gerade hier diskutieren, heißt, es gibt Unsicherheit. Vielleicht zu viel?
Ja, es gibt aber in dieser ganzen Lebenssituation ein Stück weit Unsicherheit. Und die Ständige Impfkommission ist nun mal streng darauf festgelegt, dass sie halt einfach alles zusammenstellen soll, was an Faktenbasierung vorhanden ist. Da muss sie ihn fragen, nicht mich, was mit dieser Äußerung ist. Die kann ich auch nicht deuten. Aber der entscheidende Punkt scheint mir zu sein, ich finde den AstraZeneca-Impfstoff nach allem, was ich an Nebenwirkungen gesehen habe, ich gehe mal davon aus, anders als in Großbritannien, haben wir sie auch alle zügig irgendwie berichtet bekommen. Ich halte ihn für meine Generation zum Beispiel. Ich bin ja 60 plus für sicher.
Letzter Punkt, Herr Henke. Heute gibt es eine nette politische Diskussion. Herr Laschet will den Lockdown in eine Brücke oder über eine Brücke verlängern. Wer weiß wohin. Auf der anderen Seite wird im Saarland geöffnet. Das werden wir in dieser Sendung auch noch handhaben. Da passt irgendwas nicht zusammen. Sehen Sie das so ähnlich?
Naja, solange wir mit der Notbremse beim Länderbezug bleiben, haben wir ja mit Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland drei Bundesländer, die noch unter dieser berühmten 100er-Inzidenz sind. Aber Herr Laschet hat recht damit, es wird einen neuen Lockdown geben. Wie lange der dauert, weiß ich nicht. Aber als Brücke in die Zeit, wo wir dann genügend Impfschutz aufgebaut haben, um zu sagen, wir sind jetzt kohortengeschützt, ist das ein schönes Bild, finde ich. Aber man muss natürlich dann auch definieren, was man damit meint. Ich werbe dafür, dass wir die Zahlen des Zuwachses zum Zusammenbruch bringen müssen, so wie es uns in der ersten Welle gelungen war, weil wir da die Kontakte so runtergefahren haben, dass wir dann innerhalb von 4 Wochen unter 10 waren. Und die Frage ist, ob wir das nicht wiederholen müssen. Ich bin sehr dafür, das ist nicht Zero-Covid, aber Null-Covid ist das schon, jedenfalls unter 10. Und das schaffen wir, wenn wir die Reproduktionszahl auf 0,7 einstellen, dann halbiert sich die Zahl der Neuinfektionen jede Woche.
Dankeschön, das war Rudolf Henke für dieses Interview um 7.28 Uhr.